Deutschlandfunk. Kontrovers.
Live aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin mit Dirk-Oliver Heckmann am Mikrofon. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Die Welt, sie schaut derzeit mit Sorge Richtung Nahost, denn die Gefahr, die seit dem 7. Oktober dem Terroranschlag der Hamas stets beschrieben worden ist, sie ist derzeit realer als je zuvor. Die Gefahr einer Ausweitung des militärischen Konflikts über die ganze Region hinweg nämlich. Zur Erinnerung, vor wenigen Wochen schlug eine Rakete, mutmaßlich abgeschossen von der Hisbollah im Libanon, in einem Drusenort in den Golanhöhen ein und tötete dort 12 Kinder und Jugendliche. Was folgte, war die gezielte Tötung eines hohen Hisbollah-Kommandeurs in Beirut durch Israel und des Auslandschefs der Hamas, Ismail Haniyeh, und zwar mitten in Teheran. Das Mullah-Regime und die Hisbollah machen Israel auch für diesen Anschlag verantwortlich. Wann würde der Gegenschlag von Iran und Hisbollah kommen? Wie heftig wird er ausfallen? Wie viele Tote wird es geben? Oder wird es erneut gelingen, Raketen und Drohnen abzufangen, wie bereits im April dieses Jahres? Die USA, die verlegen Kriegsschiffe, ein U-Boot mit Lenkraketen und Tarnkappenbomber in die Region. Viele westliche Länder rufen ihre Staatsbürger dringend dazu auf, den Libanon zu verlassen. Die Bundeswehr ist auf eine Evakuierungsmission eingestellt. Denn die westlichen Geheimdienste waren sich sicher, der Gegenschlag werde innerhalb von 24 Stunden kommen, zumindest aber innerhalb einer Woche. Doch noch lässt er auf sich warten. Irans geistlicher Führer betonte, das Warten darauf sei bereits Teil der Bestrafung. Derweil laufen parallel intensive diplomatische Bemühungen, den Konflikt beizulegen. Die Vermittler USA, Katar und Ägypten haben beide Seiten dringend dazu aufgerufen, an diesem Donnerstag zusammenzukommen und ein Abkommen für eine Waffenruhe, das auf dem Tisch liege, endlich abzuschließen. Doch mit Israels Premierminister Netanyahu, dem neuen Hamas-Chef Rachir al-Sinwar, scheinen nicht gerade die besten Voraussetzungen für einen solchen Waffenstillstand gegeben zu sein. Im Gegenteil, mit dem Beschuss einer Schule in Gaza-Stadt durch Israel, der zahlreiche Tote gefordert hat, aus Sicht Jerusalems war das eine Antiterroraktion, stehen die Zeichen eher auf weiterer Eskalation. Nahost, wie heraus aus der Spirale der Gewalt? Das ist das Thema heute hier bei Kontrovers. Nochmal herzlich willkommen. Und ich begrüße dazu unsere Gäste. Das ist in alphabetischer Reihenfolge zunächst Volker Beck. Er ist Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft bei mir hier im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Dann zugeschaltet aus Hannover Sven-Christian Kindler von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist auch stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Kindler.
Danke, schönen guten Morgen.
Und last but not least, Michael Lüders, Nahost-Experte. Er ist Mitglied des Bündnisses Sarah Wagenknecht, dort Beisitzer im Parteivorstand. Schön, dass Sie dabei sind.
Hallo.
Herr Lüders, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich eingeladen, wie immer, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir freuen uns über Ihre Anrufe, Ihre Mails. 00800 4464 4464, das ist die europaweit kostenfreie Telefonnummer. Noch einmal langsam zum Mitschreiben. 00800 4464 4464. Und unsere E-Mail-Adresse lautet kontrovers@deutschlandfunk.de. Auch eine WhatsApp können Sie uns schreiben, eine Textnachricht. Die Nummer finden Sie bei uns im Netz. Heute früh hatten Sie bereits die Möglichkeit, uns Ihre Meinung mitzuteilen. Hier eine Auswahl der Stimmen.
Adolf Mann in Ostrup. Der Nahostkonflikt ist im Moment nicht zu lösen. Auf der einen Seite sind fanatische Islamisten, die Israel auslöschen wollen. Auf der anderen Seite ist ein Netanyahu, der nur seine eigenen Interessen vertritt. Und beide haben eines gemeinsam. Die Menschen sind ihnen vollkommen egal.
Jo, hallo, Detlef Bertram aus der Wedemark hier. Ich glaube, die augenblickliche Strategie, die wir auch bei uns in den Nachrichten immer hören, der Hamas unbedingt Zugeständnisse anzubieten und Israel unter Druck zu setzen, halte ich für falsch. Und man merkt ja auch, dass es überhaupt nicht funktioniert. Im Gegenteil, ne? Die Hamas fühlt sich ermutigt, weiter ihren Kurs der Vernichtung gegen Israel fortzusetzen. Und dabei ist auch die eigene Bevölkerung völlig egal, glaube ich.
Charpentier, Frankfurt am Main. Diese volatile Situation mit gewissem Eigeninteresse der Beteiligten ist leider im Moment nicht dazu angetan, einen günstigen Pfad zu betreten. Und außerdem, die Geschichte hat gezeigt, dass Persönlichkeiten, die ernsthaft an Friedensschlüssen interessiert, leider getötet wurden. Siehe Yitzhak Rabin.
Grumbach aus Glottertal.
sämtliche Waffenlieferungen an Israel einstellen. Israel ist ein mörderischer Apartheidstaat und hat mit dem Israel, das ich so liebte, nun gar nichts mehr zu tun. 40.000 tote palästinensische Zivilisten. Das schreit zum Himmel. Die Unterdrückung im Westjordanland schreit zum Himmel. Schluss mit der Unterstützung Israels, dann gibt es Frieden.
Guten Tag, mein Name ist Tom Heiner aus Berlin. Ich sehe natürlich das unbedingte Existenzrecht des israelischen Staates, so wie durch die Vereinten Nationen beschlossen nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber alle Grenzverschiebungen, die nach der Gründung stattgefunden haben, sind zu revidieren und dann gibt es auch einen Frieden im Nahen Osten.
Tja, soweit eine Auswahl der Stimmen der Hörerinnen und Hörer, die uns heute früh bereits erreicht haben. Nahost, wie heraus aus der Spirale der Gewalt? Das Thema hier bei Kontrovers. Hier nochmal unsere Hörertelefonnummer 00800-4464-4464. Sie können uns gerne anrufen, mitdiskutieren oder Fragen stellen. Unsere E-Mail-Adresse, die lautet kontrovers@deutschlandfunk.de. Ja, also mittendrin in der Diskussion. Ich habe die jüngste Entwicklung ja beschrieben. Erst der Hisbollah-Angriff auf ein drusisches Dorf mit 12 toten Kindern und Jugendlichen, dann die gezielten Tötungen in Beirut und Teheran. Jetzt am Wochenende der Beschuss einer Schule in Gaza-Stadt, in der sich rund 1000 Flüchtlinge aufgehalten haben sollen. Die Hamas meldet über 90 zivile Opfer. Israel meldet hingegen 19 getötete Terroristen. Volker Beck, vielleicht zunächst die Frage an Sie, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Wer trägt aus Ihrer Sicht die Hauptverantwortung für die jüngsten Eskalationen?
Die Verantwortung trägt die Hamas und der Iran mit seinen Proxys. Die haben am 7.10. mit dem genozidalen Massaker im Süden Israels diesen Konflikt begonnen. Und Israel muss, um die Sicherheit seiner Bevölkerung zu gewährleisten, dafür zu sorgen, dass die Hamas so etwas nicht wiederholen kann. Gleichzeitig hat mit dem Eintritt am 7.10. von der Hamas in diesen Krieg die Hisbollah angefangen, im Norden Israels Israel zu bombardieren. Und in dieser Situation befinden wir uns eigentlich permanent. Es gab im April da noch den völlig unmotivierten Angriff des Irans auf Israel. Das ist schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil es nicht zu größeren Schäden geführt hat.
Ganz Gott unmotiviert sei Dank. War er nicht. Es gab da auch dafür einen Anlass.
Ja, es gibt im Nahen Osten immer einen Anlass für alles. Aber wenn man da zurückgehen, muss man sagen, dann muss man nach 48 zurückgehen. Seit 48 sind ein Teil Israels Nachbarn mit Israel im Kriegszustand, haben niemals die Existenz des Staates akzeptiert, haben nie erklärt, dass über eine Waffenruhe hinaus die Feindseligkeiten beigelegt sind, wenn man das auf Syrien und den Libanon und seit 79 dann mit den Iran da einbezieht. Deshalb die aktuelle Situation erfordert eins, dass man versucht, einen größeren Krieg zu vermeiden. Ich sehe die USA mit ihren Abschreckungsmaßnahmen auf diesem Weg und ich denke, der Appell heute von Großbritannien, Frankreich und Deutschland, dem Iran zur Zurückhaltung aufzufordern, ist der richtige Schritt. Man sollte ihm auch die Instrumente zeigen.
Also was jetzt gefordert ist, dazu kommen wir gleich noch intensiv. Aber jetzt sind wir erstmal bei der Frage, wenn Sie erlauben, bei der Verantwortlichkeit, bei der Hauptverantwortung. Volker Beck hat gerade gesagt, die Hauptverantwortung trägt ganz eindeutig die Hamas, die Terrororganisation. Michael Lüders, wie sehen Sie das? Wie schauen Sie da drauf?
Nun, Sympathieträger in der Region sind sicherlich rar. Und selbstverständlich ist der Großangriff der Hamas und anderer am 7. Oktober des vorigen Jahres zu verurteilen. Herr Beck nennt dieses einen genozidalen Vorstoß. Wenn man solche Begrifflichkeiten verwendet, hat man sicherlich auch keine Schwierigkeiten damit, das, was die israelische Regierung und das israelische Militär im Gazastreifen veranstalten, ebenfalls als das zu bezeichnen, was ja zunehmend die Staaten dieser Welt tun, nämlich dieses als einen genozidalen Akt, als Kriegsverbrechen zu brandmarken.
Das immer wird Volker mehr. Beck sicherlich dann später selber noch für sich definieren.
Das wollen. Mag wohl sein, aber ich erlaube mir trotzdem, kurz den Gedanken zu Ende zu führen. Und der Kern des Problems, wie gesagt, Sympathieträger sind rar gesät, aber der Kern des Problems ist, dass die israelische Regierung und das israelische Militär nach dem 7. Oktober in weiten Teilen der Meinung waren, dass man jetzt doch einmal ansetzen könnte, mit allen Widersachern Israels aufzuräumen, nämlich mit der Hamas, mit der Hezbollah und auch mit dem Iran. Das können sie aber nicht schaffen ohne die Unterstützung der USA. Und das Ziel der israelischen Regierung war es, sukzessive eine Eskalation herbeizuführen mit dem Ziel, die USA in einen Krieg hineinzuziehen in der Region, der eben gegen den Iran geführt wird, mit dem Ziel, dieses Land, sagen wir mal, maßgeblich zu schwächen.
Also man setzt Israel, also nicht als Israel ist schuld.
Die Verantwortung für die Eskalation, die es gegeben hat nach dem 7. Oktober, vor allem die Verantwortung dafür, dass immer mehr Staaten in der Region hineingezogen werden in diesen Konflikt, die liegt in der Tat bei der israelischen Regierung.
Okay, dann werden wir mal Sven-Christian Kindler von Bündnis 90 Die Grünen ins Boot holen, stellvertretender Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe. Wie schauen Sie drauf? Wer trägt aus Ihrer Sicht die Hauptverantwortung? Oder ist das eigentlich eine Frage, die eigentlich gar nicht relevant ist, weil wir in der Situation sind, in der wir sind?
Ich glaube, die Frage ist natürlich relevant und ist ein beispielloses, brutales und verachtenswertes Massaker gewesen, das am 7. Oktober die Hamas ausgeübt hat. Das ging um die ganze Welt mit den schrecklichen Bildern, die man gesehen hat. Und war ja auch gewollt von der Hamas, dass diese Bilder um die Welt gehen, weil sich alle live dabei gefilmt haben, wie sie Frauen vergewaltigt haben, Babys abgeschlachtet haben, tanzende Menschen auf einem Festival abgeschlachtet haben. Und das war das größte Tötung von Jüdinnen und Juden an einem Tag seit der Shoah. Und natürlich hat das massive Traumata in Israel auch verständlicherweise ausgelöst. Fast jeder Mensch in Israel kennt jemanden, der gekidnappt wurde dort am 7. Oktober. Und natürlich hat Israel das Recht und auch die Pflicht, völkerrechtlich sich dagegen zu verteidigen, seine Bürger zu schützen. Das ist völlig unmissverständlich auch von der Bundesregierung im Bundestag immer wieder erklärt worden. So. Und gleichzeitig geht es natürlich jetzt auch darum, dass wir ein Israel sich aber auch ans Völkerrecht halten muss bei seinen Aktionen im Kampf gegen die Hamas. Gerade im Bereich des Gazastreifens sehen wir, dass die Hamas einerseits natürlich jetzt wie auch im Fall der Schulen, andere Gebäude, Krankenhäuser als terroristische Zentren nutzt und dort auch Raketen weiter abfeuert. Es fliegen immer weiter auch Raketen nach Israel. Und natürlich deswegen, dass auch militärische Ziele sein können, gleichzeitig aber auch natürlich der Schutz der Zivilbevölkerung extrem wichtig ist.
Haben Sie den Eindruck, dass das ausreichend Berücksichtigung findet?
Nein, den Eindruck habe ich nicht, dass das ausreichend berücksichtigt wird. Die Opferzahlen im Gazastreifen liegen zum Teil daran, dass die Hamas natürlich die Menschen auf zynische Art und Weise als menschliche Schutzschilde missbraucht, aber Israel müsste mehr tun, gerade bei der Versorgung mit Wasser, mit Medikamenten, mit Essen. Da hilft die internationale Gemeinschaft sehr stark. Auch Deutschland hat sich da mal sehr stark engagiert mit der Außenministerin, aber da müsste mehr passieren. Und ich glaube, deswegen ist es extrem wichtig, dass es jetzt auch bald zu einem Deal kommt, dass die Geiseln freigelassen werden, aber es auch zu einem Waffenstillstand in Gaza kommt, um auch die vielen Menschen, die dort leben, viele Kinder, die dort leiden und gestorben sind, dass es da auch zu einer Feuerpause kommt.
Ja, und da warten die Menschen vor Ort ja auch schon sehr lange drauf. Und natürlich auch die Angehörigen der Geiseln. Die USA, Katar und Ägypten, ich glaube, Volker Beck, Sie hatten es gerade schon kurz erwähnt, die haben ja beide Seiten dazu aufgerufen, am Wochenende nochmal verstärkt an diesem Donnerstag zu einem weiteren Treffen zusammenzukommen, um über eine Waffenpause auch zu beschließen. Ein Entwurf liege bereits fast fertig auf dem Tisch. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat in einem Telefonat mit Ministerpräsident Netanyahu darauf gedrängt, auf eine solche Waffenpause. Aber ist mit dem Beschuss, Volker Beck, dieser Schule jetzt an dem Wochenende eine Waffenruhe nicht an absolut weite Ferne gerückt?
Nein, das sehe ich nicht so. Also man kann natürlich immer, wenn man will, in diesem Krieg jederzeit einen Anlass finden, wo man sagt, jetzt rede ich nicht weiter. Wer will, dass die Waffenstillstandsverhandlungen zu einem Waffenstillstand kommen, der muss vergessen, was davor war und sagen, okay, wir wollen den Waffenstillstand, um unsere Bevölkerung aus Perspektive von Gaza zu schützen und aus israelischer Sicht, um die Geiseln frei zu bekommen. kommen und auch letztendlich unsere Bevölkerung zu schützen. Das Ganze muss natürlich in einem Rahmen stattfinden, dass das nicht dazu führt, dass die Hamas lediglich ihre Situation für den nächsten Angriff verbessert. Aber ich hoffe, dass es da auch durch die internationale Vermittlung gelingt, wirklich etwas auf den Tisch zu legen, das dazu führt, dass die Feindseligkeiten nicht wieder aufflammen und wirklich ein dauerhafter Waffenstillstand implementiert wird. Ob das gelingen kann, wird man sehen.
Israel hat ja schon angekündigt, wohl eine Delegation zu schicken, wobei wohl noch offen war, welche Kompetenzen diese Delegation haben wird.
Die waren ja letzte Woche in Kairo. Also
an Delegationen und Gesprächen fehlt es nicht. Ja, richtig. Die Hamas hat das bisher offen gelassen, ob sie eine Delegation schickt. Heute hat sie eher das Signal gegeben, ja, wir brauchen jetzt eigentlich nicht viele Gesprächsrunden, sondern wir müssen einfach mal zu so einem Abkommen kommen. Michael Lüders, auch die Frage an Sie nach dem Beschuss dieser Schule in Gaza-Stadt, wo ja unklar ist, wie viele Menschen ums Leben gekommen sind und was für Personen das gewesen sind. Da gibt es ja widersprüchliche Aussagen von beiden Seiten. Ist diese Waffenruhe aus Ihrer Sicht in weite Ferne gerückt?
Also zunächst einmal, ob bei diesem Terrorangriff nun 100 Menschen, 70 oder 50 getötet worden sind, ist in der Sache völlig unerheblich. Es ist ein klarer Bruch aller internationalen Rechtsordnung.
Das macht ja schon einen Unterschied, ob jetzt 100 Zivilisten getötet worden sind oder, so wie Israel sagt, 19 Terroristen.
Ja, aber man muss ja jetzt nicht jede israelische Propagandabehauptung eins zu eins übernehmen. Wenn es
Darf ich den Gedanken kurz mal zu Ende führen?
Wenn man der Meinung ist, dass es dort, also zunächst einmal, was die Rechtsordnung anbelangt, selbst wenn dort tatsächlich 19 Terroristen, wie es heißt, tatsächlich tätig gewesen worden wären, verbietet das Völkerrecht in diesem Fall die Bombardierung eines solchen Ortes. Das ist schlichtweg nicht zulässig. Also Israel hatte nicht das Recht, diese Schule zu bombardieren, auch wenn sie lächeln. Das ist die internationale Rechtsnorm. Das muss man mal zur Kenntnis nehmen. Wir haben seit Monaten eine Strategie der israelischen Regierung, die darin besteht, die Zivilbevölkerung in Gazastreifen anzugreifen. Wir haben mindestens 40.000 Tote bislang. Das Fachjournal The Lancet, spezialisiert auf medizinische Fragen in den USA, spricht von bis zu 180.000 Toten. 70% der Infrastruktur im Gazastreifen sind zerstört. Die Menschen in Khan Yunis werden jetzt gerade erst erneut vertrieben. Wir haben den Einsatz von Hunger und von Durst als Kriegswaffen, weswegen ja auch diese Kriegsführung als völkerrechtswidrig nicht allein, sondern auch als genozidal in den Augen vieler Betrachter gilt. Wir haben so viele Aussagen von israelischen Politikern, die klar erkennen lassen, dass es nicht darum geht, lediglich die Hamas zu bekämpfen, sondern es geht darum, eine Situation herbeizuschaffen im Gazastreifen, letztendlich auch im Westjordanland, die dazu führt, dass so viele Palästinenser wie nur möglich dieses Land verlassen. Israel ist nicht gewillt, eine Lösung zu finden mit einem palästinensischen Staat an seiner Seite. Dafür gibt es zahlreiche Resolutionen, die das belegen. Zuletzt am 18. Juli, als die israelische Knesset, das dortige Parlament, eindeutig mit mehrheitlicher Abstimmung beschlossen hat, es darf keinen palästinensischen Staat westlich des Jordan geben. Die Gefechtslage ist klar, wenn man das wissen will. Natürlich ist der Terror der Hamas zu verurteilen. Man kann aber nicht glaubwürdig über palästinensischen Terror reden, ohne gleichzeitig die israelische Staatsgewalt, um nicht zu sagen, den dortigen Staatsterrorismus beim Namen zu nennen.
Ich glaube, was die Bombardierung von Schulen oder sonstigen Einrichtungen angeht, gibt es, glaube ich, unterschiedliche Einschätzungen. Es geht hier auch nicht um meine persönliche Meinung, Herr Lüders, sondern wir wollen hier gerne die Faktenlage gerne klären.
Oh, dann hätten Sie aber schon viel früher widersprechen müssen angesichts dieser Geschichtsklitterung, die wir hier gehört haben.
Jetzt ist Volker Beck an der Reihe,
bitte. Das war ja jetzt eine richtige Hamas-Propagandakaskade, was Sie hier geliefert haben, Herr Lüders. Natürlich sagt das Völkerrecht, dass völkerrechtlich geschützte Objekte, die militärisch genutzt werden, zu legitimen militärischen Zielen werden. Die israelische Verteidigungsarmee hat erklärt, dass sie mit Präzisionswaffen hier vorgegangen ist gegen einen Compound, der von der Hamas als Kommandozentrale genutzt wird.
Auch das wird bestritten. Daran gibt es natürlich erhebliche Zweifel. Die Verhältnismäßigkeit muss vor allem gewahrt werden. Das ist mein Kenntnisstand.
Ja, selbstverständlich. Mhm. Ich habe wiedergegeben, was die Israelis ins Feld führen. Ich bin nicht vor Ort. Ich kann das selber nicht nachvollziehen. Ich halte es für plausibel und vertraue da auch auf die Wahrhaftigkeit, weil Israel ist eine Demokratie. Da kommt alles ans Licht, was schiefläuft, ohne dass ich behaupten würde, es würde nicht auch manches schieflaufen. Darüber wird dann aber auch dort vor Ort gesprochen und gegebenenfalls auch die Justiz aktiv. Ich sehe es, halte es allerdings für plausibel, weil der Compound steht noch. Hätte Israel tatsächlich so agiert, wie die Hamas es ihnen vorwirft, würde man da eine andere Situation vorführen. Aber wir sollten jetzt hier auch nicht investigativ Journalisten in der Sendung führen, sondern daran festhalten, was ist die Faktenlage. Und Israel hat selbstverständlich nicht den 7.10. produziert und hat nicht die Verantwortung für dieses Massaker und hat die Aufgabe, die Hamas zu entwaffnen. Dass es in der israelischen Regierung auch Stimmen gibt, mit denen ich nichts zu tun haben will, die ich auch fahrlässig finde, ist das eine. Das ändert aber trotzdem nichts daran, dass Israel trotz dieser Wirrköpfe ein Recht auf Selbstverteidigung für seine Bevölkerung hat.
Sven-Christian Kindler, die Frage noch an Sie. Wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit bis zu den Nachrichten, aber auch an Sie die Frage, ist die Waffenruhe nicht in eine weite Ferne gerückt nach den Vorgängen vom Wochenende?
Das sehe ich nicht so. Ich glaube, die Waffenruhe wird eher gefährdet durch das, was vielleicht die Hisbollah und der Iran planen. Bisher wissen wir noch nicht, wie der Gegenschlag von beiden aussehen wird auf die Ermordung des des Hisbollah-Militärgenerals und auf Haniyeh in Teheran, dem Auslandschef der Hamas. Ich befürchte, dass Hisbollah und Iran wahrscheinlich kein Interesse an einer Waffenruhe haben, besonders Iran nicht. Und gleichzeitig ist bisher ja auch noch kein Deal zustande gekommen, weil auf verschiedenen Seiten bisher der Wille nicht groß genug war. Es gibt Druck auf die israelische Regierung, ähnlich zu einem Geiseldeal auch zu kommen, weil eben zum Teil rechtsextreme Politiker in der Regierung sind, die Netanyahu massiv unter Druck setzen, das nicht zu machen. Deswegen demonstrieren in Israel, darauf hat Volker Beck hingewiesen, eine Demokratie, auch viele Menschen dafür, dass sich das ändert. Also die israelische Regierung in Teilen hat daran auch kein Interesse, aber die Hamas hat ja bisher auch kein großes Interesse daran gezeigt. Jetzt nach der Ermordung von Haniyeh ist Sinwar, das haben sie gesagt, der Militärchef in Gaza, der neue Gesamtchef der Hamas, der bisher immer einen sehr radikalen Kurs vertreten hat und auch auf Israels Vernichtung aus ist. Also es ist eine sehr verzwickte Lage und ich glaube, gleichzeitig ist es gut, dass die internationale Gemeinschaft viel Druck macht jetzt auf die entsprechenden Parteien, dass es zu einem Deal kommt mit Freilassung der Geiseln oder einer Waffenruhe, die so wichtig ist für die Menschen in der Region.
Unsere Hörertelefonnummer lautet 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Und wenn Sie uns eine E-Mail schreiben möchten, dann gerne an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und genau das hat getan Herr oder Frau Martens. Er oder sie schreibt uns, Zitat, solange auf allen Seiten von religiösen Fundamentalisten und Fanatikern Stärke und Gewalt gepredigt wird, wird es kaum möglich sein, auf dem Verhandlungsweg die Spirale der Gewalt zu unterbrechen, schon gar nicht dauerhaft. Das ist die Meinung unseres Hörers, Herr Martens oder Frau Martens. Und dann hat uns noch geschrieben Martin Fitt, Zitat, Geiseln freilassen, dann wird Israel den Verteidigungskrieg beenden. Es entsteht der Eindruck, Israel sei verantwortlich für das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser. Dem ist mitnichten so. Die Hamas selbst ist für das Leid ihres Volkes verantwortlich. Niemand sonst. Es ist das legitime Recht Israels, seine entführten Bürgerinnen und Bürger zu befreien. Der westlichen Welt steht es nicht zu, die Art und Weise zu verurteilen. Das ist die Meinung von Martin Fitt. Und aus Frankfurt am Main hat uns unsere erste Hörerin angerufen. Das ist Frau Berger. Schönen guten Morgen, Frau Berger.
Oh, guten Morgen. Ich habe mich überrumpelt. Ich habe gedacht, ich bin mal dran. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Sie sind sozusagen in der Leitung und auf Sendung.
Wir sind auf Sendung. Also ich beeile mich, damit ich viel los.
Vielen Dank für Ihren Anruf. Erstmal aus Frankfurt. Und dann lautet die Frage natürlich, wie heraus aus der Spirale der Gewalt? Wie schauen Sie auf den ganzen Konflikt?
Ich bin der Meinung, dass wir aus der Spirale überhaupt nicht rauskommen. Weil ich habe das Gefühl, dass der Mensch so ist, dass wir sind so reingesteigert, dass es droht uns, diese unbewusste, die Übersprungshandlung, dass das explodiert und dass es dort richtig kracht. Ich fürchte, dass es passieren wird, oh Gott, für Israel. Und dann Herr Lüders. Natürlich war das Hamas-Propaganda. Sie übernehmen einfach unreflektiert, was eine Terrororganisation in die Welt posaunt. Haben Sie denn nicht gelesen, wie Hitler das gemacht hat? Sämtliche diktatorischen Regime fußen nur auf verlogener Propaganda. Und das Muster dieser Propaganda ist immer das gleiche. Die anderen sind die Bösen, die werden uns bedrohen und wir werden uns retten. Die Hamas hat in ihren Papieren, und das, lieber Herr Lüders, das würde ich gern von Ihnen wissen. Wie erklären Sie uns, dass in der Charta der Hamas drin steht, die Vernichtung Israels. Wie erklären Sie uns, dass das iranische Mullah-Regime, in Klammern, was immer das eigentlich wirklich ist, Klammern zu, wie erklären Sie uns das, dass da die Vernichtung Israels ebenso angesagt wird? Wie erklären Sie uns, Herr Lüders, was wir damit tun? Wollen Sie uns erzählen, dass so jemand verhandeln will? Wollen Sie uns erzählen, dass so jemand nichts tut? Dann erzählen Sie uns das mal. Und der nächste Punkt ist,
ja, Frau Berger, vielleicht,
ein Punkt. Ja. In der Presse rauf und runter in Europa wird gesagt, ja, Israel schon wieder Schule bombardiert. Niemand sagt, wieso hat die Hamas schon wieder ihre mobile Kommandozentrale unter Schule, Kindergarten und Krankenhäuser gelegt? Wieso hört die Hamas damit nicht auf? Wieso wird das nicht gesagt? Wegen dem latenten Antisemitismus. Punkt.
Naja, im Deutschlandfunk berichten wir regelmäßig genau über diese Perspektive auch, Frau Berger.
Ihr seid viel besser geworden. Ich höre euch jeden Morgen. Ja, ja.
Ja, das freut uns natürlich sehr und wir bemühen uns natürlich auch eine ausgewogene Berichterstattung. Schönen Dank, Frau Berger, erstmal und Grüße nach Frankfurt am Main. Aber Herr Lüders, Sie waren direkt angesprochen.
Ja, ach, das, was soll ich dazu sagen? Also ich würde empfehlen, wenn man wirklich versucht, in die Tiefe zu gehen, die Hintergründe dieses Konfliktes zu verstehen, dann empfehle ich, wenn ich mir den Hinweis erlauben darf, die Lektüre meines Buches Krieg ohne Ende, warum wir für Frieden im Nahen Osten unsere Haltung zu Israel ändern müssen.
Soweit der Werbeblock,
der ist wichtig und erforderlich, denn es sind hier wirklich geschichtliche Zusammenhänge so dargestellt, dass man sich schon etwas wundert. Es kann aber nicht meine Aufgabe sein, es würde den Rahmen sprengen, darauf jetzt im Einzelnen anzugehen.
Aber es war eine konkrete Frage. Wie erklären Sie das in der Hamas Charta, die Vernichtung Israels?
Ja, also welche Charta meinen wir denn? Meint die Dame die von 1988 oder die revidierte Fassung von 2017? Und was ist mit der Charta der regierenden Likud-Partei in Israel, in der ganz klar schon 1977 gesagt wird, es wird keinen palästinensischen Staat westlich des Jordanflusses geben? Wenn man diese Dinge ernsthaft diskutieren wollte und nicht nur propagandistisch, dann würde das hier den Rahmen sprengen. Der Kern des Problems ist, dass wir hier einen Konflikt haben zwischen Israelis und Palästinensern. Dieses ist ein territorialer Konflikt, kein religiöser Konflikt, auch wenn er sich religiös entladen kann. Dieser territoriale Konflikt kreist darum, dass Israel die Bereitschaft nicht erkennen lässt, in den 1967 eroberten Gebieten einen palästinensischen Staat entstehen zu lassen. Erst recht dieser Krieg seit dem 7. Oktober unterstreicht, dass das Ziel der israelischen Regierung ganz klar ist, die Zahl der Palästinenser zu reduzieren. Idealerweise, indem man, wie es so schön heißt, sie freiwillig zur Migration ermutigt. Es wird also
diese Geschichtsklitterung ist keine Empfehlung für Ihr Buch.
Darf ich gerade mal den ganzen Zähne führen?
Wir haben sind, also, würde ich gerne erwidern.
Darf ich so? Also der Punkt ist einfach der: Wir haben keine Bereitschaft auf israelischer Seite, den palästinensischen Staat zuzulassen. Gleichzeitig verübt Israel horrende Verbrechen im Gazastreifen, die zunehmend von der Staatengemeinschaft verurteilt werden. Der Kern des jetzigen Problems ist, wie kommen wir raus aus dieser Gewaltspirale? Die USA haben sich uneingeschränkt hinter Israel gestellt. Es gibt wenig Bereitschaft, die Waffenlieferungen in Israel von amerikanischer Seite zu reduzieren. Dann wäre der Krieg nämlich sehr schnell beendet. Wir haben eine israelische Regierung unter Führung von Benjamin Netanyahu, die keinerlei Bereitschaft erkennen lässt, zu deeskalieren, weil Netanyahu genau weiß, je länger der Krieg dauert, je umfassender er wird, umso länger kann er in der Macht bleiben. Und er ist darauf angelegt, zu provozieren. Warum die Bombardierung der iranischen Botschaft in Damaskus?
Einen Satz noch bitte, Herr Lüders. Wir wollen hier zusammen diskutieren.
Ja, aber es ist wichtig, bestimmte Zusammenhänge zu erkennen. Zur Diskussion gehört ja auch, dass man ein bisschen sich den Rahmen vor Augen führt und nicht nur
absolut
ein Rest auf Propaganda.
Und deswegen haben wir Sie auch sehr gerne hier eingeladen in der Sendung. Aber natürlich
gut gewesen, Sie hatten noch ein Palästinenser eingeladen.
Ja, solche Runden haben wir auch, aber das machen wir natürlich jetzt nicht jedes Mal. Volker Beck.
Ja, also man kann den Konflikt nicht 1967 beginnen lassen. Also wer über die Ursachen dieses Konflikts redet, muss da reden, dass die Staatsgründung Israels 1948 nicht akzeptiert wurde von seinen Nachbarn.
Von den Nachbarn es muss man reden, ja.
Da darf ich jetzt auch mal zwei Sätze hintereinander sagen, ohne Ihre Intervention, Herr Lüders. Der Konflikt beginnt mit dem Unabhängigkeitskrieg und dem Überfall der arabischen Nachbarstaaten auf Israel. Bis 1967 gab es keine Besatzung, aber es gab trotzdem keinen Frieden. Es gab den Vormarsch der ägyptischen Armee, den Israel abgewehrt hat mit einem Präventivschlag. Es gab 1973 den erneuten Angriff auf Israel. Das ist der Hintergrund des Konfliktes. Die PLO wurde gegründet als palästinensische Befreiungsorganisation 1964. 1967. Da gab es keine besetzten palästinensischen Gebiete im Westjordanland und
aber vertriebene Ägypten. Palästinenser.
Darf ich jetzt einmal einen Satz zu Ende sagen, ohne dass ich dazwischen
fahre? Bitte, bitte einer nach dem anderen. Und bitte, also, ich wünsche mir hier eine respektvolle Diskussion, ohne zu viel Aggression. Ich weiß, das Thema ist polarisierend und emotionalisierend, aber wir sollten uns hier auf einen sachlichen Ton bitte bemühen. Alle Seiten bitte.
Genau. Weg, bitte. Wenn Herr Lüders das andere ausreden lässt, dann kann man auch längere Beiträge von ihm zulassen. Es gab ja 64 keine besetzten Gebiete im Westjordanland oder im Gazastreifen. Der Gazastreifen war ägyptisch kontrolliert. Das Westjordanland war von Jordanien annektiert. Es gab eine Gründung der PLO gegen die Existenz des Staates Israels. Und das ist die Grundlage des Konfliktes. Und es gab in Israel immer in der Bevölkerung eine Mehrheit der Menschen, die für eine Zwei-Staaten-Lösung war und gleichzeitig in den letzten Jahrzehnten leider auch eine Mehrheit von Menschen, die nicht mehr an die Zwei-Staaten-Lösung geglaubt haben. Und da liegt das politische Problem, dass es eben in den letzten Jahren keine palästinensische Kraft gab, die verkörpert hat, dass sie im Zweifelsfall bei einem Friedensschluss und bei einer Gründung eines palästinensischen Staats auch durchsetzen wird, dass aus diesem palästinensischen Staat heraus keine Gefährdung der israelischen Sicherheit mehr ausgeht. Und das ist das, woran man arbeiten muss, wenn man zu einer Lösung dieses Konfliktes nach den Feindseligkeiten dieses aktuellen Krieges kommen will. Und da ist doch die Problematik, der Sie sich überhaupt nicht stellen wollen, dass natürlich eine Deeskalationsperspektive mit einem Friedensschluss nur möglich ist, wenn die andere Seite jeweils die Existenz der jeweils anderen Seite akzeptiert. Ja. Und meines Erachtens muss man hier die arabischen Staaten auch stärker mit ins Spiel bringen, weil in der Tat in Israel es gegenwärtig keine politische Mehrheit gibt für eine Verhandlung mit den Palästinensern, weil man sagt, egal was die unterschreiben, selbst wenn sie es ehrlich meinen, die können es am Ende in der eigenen Gruppe nicht durchsetzen.
Und was dazu nötig ist, darüber werden wir gleich auch nochmal mit Sven-Christian Kindler sprechen, der uns ja aus Hannover zugeschaltet ist. Zunächst möchte ich aber Herrn Sander aus Hamburg die Gelegenheit geben, sich einzuschalten. Herr Sander, schönen guten Morgen.
Schönen Tag in die Runde. Ich würde gerne einen Punkt anbringen, der so ein bisschen in die Richtung geht, die gerade auch angesprochen wurde. Ich glaube, worüber wir zu selten reden, ist die Rolle der Religion. Ich denke, die Mehrheit der Palästinenser und Israelis möchte in Frieden zusammenleben. Alle Friedensschlüsse, die kurz vor dem Abschluss waren, haben eigentlich oder wurden torpediert, entweder von islamistischer Seite oder tatsächlich auch von extremistischen jüdischen Siedlern. Und dieser Konflikt oder ich lese häufiger tatsächlich von Organisationen, die versuchen, Israelis und Palästinenser, die Atheisten sind, die säkular sind, die mäßig religiös sind, zusammenzubringen. Und die haben keine Stimme. Ich glaube, wir müssen diesen Menschen eine viel größere Stimme geben, damit am Ende eine andere Gruppenwahrnehmung auftritt. Eine, die nämlich nicht sagt, alle Israelis sind scheiße oder alle Palästinenser sind extremistisch, sondern wir haben in beiden Nationen, in beiden Ländern die Religiösen, die den Friedensprozess torpedieren.
Okay, Herr Sander, ich glaube, Ihr Punkt ist angekommen. Schönen Dank für Ihren Anruf aus Hamburg. Schöne Grüße. Den Punkt geben wir vielleicht an Sven-Christian Kindler weiter. Ist das eine Sache, wo der Hörer recht hat?
Im Kern würde ich ihm zustimmen, ja. Ich glaube schon, dass Fundamentalismus und Extremismus in verschiedenen Akteuren, sage ich mal, es geht ja nicht nur um Palästinenser und Israelis, sondern wir müssen das größere Umfeld, die uns auch anschauen, riesiges Problem sind für den Nahen Osten. Natürlich stehen dahinter auch Interessen, aber es geht eben auch viel um extremistische Ideologien. Das sehen wir bei der fundamentalistischen Hamas. Das sehen wir auch natürlich auch in Teilen der israelischen rechtsextremen Siedlerbewegung, zum Beispiel, die auch Teile in der Regierung sind, die jetzt auch massiv ja versuchen, ihre Interessen da durchzusetzen.
Das ist auch ein wichtiger Punkt, der nicht unter den Tisch fallen darf.
Überhaupt nicht. Diskussion. Gleichzeitig, Israel ist eine Demokratie. Israel hat gezeigt in der Vergangenheit, dass diese Friedensschlüssen bereit sind, zum Beispiel mit Jordanien und mit Ägypten, mit denen sie früher auch im Krieg waren. Also Israel hat in den letzten Jahren auch über die Abraham Accords, also Abkommen, anderen Staaten gezeigt, dass sie in der arabischen Welt auch viel anerkannter sind. Und das ist zum Beispiel auch ein großes Problem für den Iran. Der Iran hat ja auch ganz eigene Interessen im Konflikt mit Saudi-Arabien. Da geht es um die Frage des schiitischen oder sunnitischen Islams, aber es geht auch um die Frage, wer hat eigentlich die größere Supermacht in der arabisch-iranischen Welt. Und da ist natürlich der Iran ein riesiges Problem für diesen Konflikt, weil der Iran finanziert die Hamas. Der Iran hat nach 79, nach der theokratischen Revolution, wo sie dann diesen Diktatur aufgebaut haben, auch die Hezbollah gegründet. Hezbollah heißt ja übersetzt Partei Gottes, ist der Ableger einfach des Irans. Der bedroht eben auch massiv Israel, ist eine viel größere Gefahr als die Hamas mit dem ganzen Raketenarsenal. Viel Geld des Iran fließt ja auch in den Hezbollah, in andere Proxys in Syrien, auch im Irak. Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, die man sich stellen muss. Auch im Jemen, genau. Und das ist, glaube ich, schon auch, wo der Iran massiv die Region destabilisiert im Stellvertreter-Konflikt, den sie mit Saudi-Arabien ausführen. Und das ist ein viel größeres Bild, was man, glaube ich, für eine Region zeichnen muss. Der Israel-Palästina-Konflikt, wo eine Zwei-Staaten-Lösung dringend notwendig wäre, Frieden für zwei Völker auf einem Land, in Demokratie und Freiheit und Sicherheit. Das wäre extrem wichtig, aber noch viel wichtiger wäre natürlich auch diese anderen Konflikte sich anzuschauen. Und auch gerade diese extrem problematische Rolle des Irans hat man, glaube ich, zu wenig im Westen und auch in Deutschland in den letzten Jahren sich angeschaut.
Ich glaube, es ist wirklich in der Tat deutlich geworden, wie komplex natürlich das ganze Thema ist und wie viele verschiedene auch Konflikte und Probleme ineinander auch verwoben sind, wie vielschichtig das ist, ein sehr komplexes Thema. Michael Lüders, vielleicht an Sie die Frage nochmal zu Netanyahu. Hat er denn aus Ihrer Sicht überhaupt ein Interesse persönlich daran, dass es zu einer Waffenruhe kommen kann, zu einer Lösung mit der Hamas?
Wenn er daran interessiert wäre, hätte er den Verhandlungsführer auf palästinensischer Seite, Ismail Haniyeh, sicherlich nicht ermorden lassen und schon gar nicht während eines Staatsbesuches von ihm in der iranischen Hauptstadt, was natürlich eine extreme Provokation war. Und selbstverständlich wusste die israelische Führung, dass der Iran darauf reagieren würde. Das muss ihm klar gewesen sein. Und das ist ja auch
Israel
genau das.
Äußert sich dazu ja nicht, also hat das nicht bestätigt, dass es dieses Attentat von, okay, aber die meisten Beobachter gehen davon aus.
Ja, ne? Eine Formsache.
Ich will es nur mal in der Stelle nochmal klarstellen.
Finde ich prima.
Das
wäre, Frage.
Das ist ganz richtig,
ja, offene Frage. Gut, also die Welt geht davon aus, dass es Israel war. Jeder, der es wissen will, weiß es. Die amerikanische Führung weiß es auch. Aber nach so viel Geschichtsklitterung kommt es darauf jetzt auch nicht mehr an. Der Kern des Problems ist, wir haben eine israelische Führung, die nicht gewillt ist zu Kompromissen. Sie sucht die Vorherrschaft in der Region und sie sucht den Krieg mit dem Iran. Und das ist ein Wabonspiel. Es ist außerordentlich gefährlich. Es gibt viele gute Gründe, die iranische Führung zu kritisieren. Aber zu glauben, man könnte den Iran angreifen, das würde selbst für die Vereinigten Staaten ein sehr, sehr riskantes Unterfangen sein. Die Region könnte dann wirklich außer Kontrolle geraten. Aus der Perspektive eines Netanyahu, der innenpolitisch unter Druck steht, der gegen den im Begriff steht, einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes wegen Kriegsverbrechen, wegen Völkermordes verhängt zu werden. Aus seiner Sicht, je länger der Krieg dauert, je umfangreicher er wird, umso besser für ihn. Das verlängert sein politisches Überleben und es verringert den Raum für Kompromisse. Schon im Mai hat Präsident Biden versucht, eine Kompromisslösung herbeizuführen, um die Freilassung israelischer Geiseln zu erwirken. Und es ist jedes Mal so, wenn es fast so weit ist, dass man glaubt, jetzt könnte es passieren, dann gibt es einen massiven Angriff im Gaza. Streifen gibt es verschiedene Tote, sehr viele Tote. Ich möchte noch einmal daran erinnern, weil das hier so ein bisschen unter dem Tisch fällt. Wir reden hier vom Gazastreifen, einer Region, die auf eine Art und Weise in kürzester Zeit verheert worden ist, wie keine andere Region der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir reden hier von einer 70-prozentigen Zerstörung.
Ohne das Massaker zu benennen. Sie blenden völlig den Anlass dieses Konfliktes aus.
Lassen Sie bitte Herrn Lüders kurz aussprechen, dann sind Sie dran.
Muss man schon wieder ich greife gerne den Anlass auf, den Herr Beck hier in seiner zielführenden Art und Weise anspricht. Der Anlass,
Lassen Sie mal die Polemik einfach mal weg.
Das ist keine Polemik, sondern ein sachlicher Hinweis. Der Kern des Problems ist, dass es im Zuge der israelischen Staatsgründung die Nakba gegeben hat, die Vertreibung der Palästinenser. Mehr als die Hälfte der Palästinenser sind damals vertrieben worden. Israel hat sich ungeachtet zahlreicher internationaler UN-Beschlüsse immer verweigert, dagegen eine Lösung für diese Flüchtlingsfrage und für die Gründung eines palästinensischen Staates zu finden. Und das fliegt uns jetzt gegenwärtig um die Ohren mit verheerenden Folgen für die Menschen in der Region. Und es steht zu befürchten, dass dieser Waffengang, wenn er dann kommt, in Richtung Iran, alle Beteiligten überfordert. Wir haben bereits einen Krieg in der Ukraine. Wir können uns nicht noch einen Krieg im Iran, um den Iran herum erlauben. Und ein allerletztes in diesem Zusammenhang.
Punkt noch bitte. Wir müssen ein bisschen auf die Redezeit achten.
Ja, es ist aber vollkommen wichtig, darauf zu verweisen, dass diese verschiedenen Stellvertretermilizen, Hezbollah und so weiter, Ja, die kann man natürlich kritisieren, aber sie sind tief verwurzelt in der eigenen Bevölkerung, weil die Menschen im Libanon und anderswo, sie kennen die Realitäten israelischer Besatzung. 82 waren die Israelis schon mal in Libanon eingefallen, 18 Jahre lang, bis sie von der Hisbollah vertrieben wurden. Das alles sitzt im kollektiven Bewusstsein der Menschen sehr, sehr tief.
War es klug, Volker Beck von Ministerpräsident Netanyahu, die Politik der gezielten Tötung gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt wieder aufzunehmen?
Also die gesamte Zeit gibt es den Versuch, Hamas und Hisbollah-Führer, die für konkrete Angriffe sind, auszuschalten. Im Gazastreifen wie im Libanon. Und das ist legitim.
Aber
angesichts dessen, dass die entsprechenden
Anführer... Aber einen führenden Hamas-Funktionär, den politischen Führer in Teheran... einer gezielten Tötung zu beseitigen. Das ist nochmal was anderes.
Da würde ich jetzt nicht weiter drum rum spekulieren. Wir wissen nicht, von wem das am Ende ausgegangen ist. Am Anfang hat die Hamas und der Iran
behauptet, es sei ein Raketenangriff, dass die Welt davon ausgeht.
Das war es auch nicht. Ich weiß es nicht. Was ich nicht offiziell bestätigt habe und wo ich keine Beweise für habe, baue ich nicht meine Argumentation drauf aus, auf so dünne Spekulationen. Legitim ist es auf jeden Fall. Und wenn man jetzt behauptet, das sei irgendwie ein harmloser Typ, dieser Mensch hat die gesamten Aktionen der Hamas finanziert und er hat die Kriegsführung, die es jetzt gibt, ausdrücklich begrüßt und vertreten, dass er gesagt hat, es müssen viele Zivilisten auf der Seite der palästinensischen Menschen in Gaza sterben.
In einem Brief,
die Hamas entsprechend, da gibt es Fernsehansprachen, Fernsehansprachen von ihm dazu, wo er solches Zeug verteidigt, beziehungsweise was nicht verteidigt, proklamiert. Also das ist ein Mensch, der hat unendlich viel Leben auf dem Gewissen. Natürlich wäre er ein legitimes Ziel, ob er ein Ziel der Israelis war, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Also das halten wir fest, da haben Sie Zweifel. Herr Kindler, ich darf eine Frage noch dazu gerne schieben. Ja? Der neue Chef der Hamas, Yahya al-Sinwar, wir haben ihn gerade eben schon angesprochen, der ist ja extremer noch als sein Vorgänger, gilt noch als extremer als sein Vorgänger, gilt als der Chefplaner des Terroranschlags vom 7. Oktober. Diese Politik der gezielten Tötungen, die ich gerade angesprochen habe, führte nicht dazu, dass die Hamas immer radikaler wird.
Also ich glaube, die Hamas ist schon extrem radikal und ob das jetzt nochmal zu einer weiteren Radikalisierung führt, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich glaube, US-Präsident Biden hat recht, dass dieser Anschlag auf Hanir jedenfalls es nicht leichter gemacht und nicht hilfreich war für die Frage des Geiseldeals. Dem würde ich mich anschließen. Ich glaube, dass das Problem natürlich auch ist, dass wir immer mit radikaleren Akteuren eben auch zu tun haben in der Bevölkerung. Und da würde ich auch gerade auch in der palästinensischen und der libanesischen Bevölkerung, da würde ich Herrn Lüders nochmal widersprechen, weil er gesagt hat, die Hisbollah sei einfach tief verwurzelt in der Bevölkerung, weil sie auch die israelische Besatzung zum Beispiel im Krieg 1982 erlebt hat. Natürlich gab es den Konflikt und den Krieg zwischen dem Libanon und Israel in den 80er Jahren. Gleichzeitig ist die Hisbollah aber auch ein Akteur, der bewusst finanziert wird aus dem Iran. In Iran geht es wirtschaftlich extrem viel schlechter, weil sie einfach massiv viele Proxys und Milizen in ganz vielen Ländern finanzieren, weil sie einen Stellvertreterkonflikt mit Saudi-Arabien haben und damit auch im Iran das Geld fehlt für die eigene Infrastruktur, für die eigene Wirtschaft, für die eigene Bevölkerung. Und der Libanon wird massiv destabilisiert von Hisbollah. Sie sind auch eine Partei dort, sie haben mit schrittweise immer mehr die Macht auch übernommen. Das sind auch, muss man auch wissen, das sind fundamentalistisch-islamische Gruppierungen, die haben mit Demokratie und Rechtsstaat und Menschenrechten einfach nichts am Hut, nach denen sich aber auch viele Menschen in der arabischen Welt natürlich auch sehnen. So, die wollen natürlich nicht korrupte Regime, die wollen auch keine diktatorischen Regime. Viele Menschen wollen natürlich auch Leben in Freiheit und Würde und Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit. Und das hat nicht alles nur mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt zu tun. Das ist auch häufig auch eine Chiffre, um auch von den eigenen Problemen in den Regimen auch abzulenken oder von solchen Terrorgruppierungen, um mit Antisemitismus dann Israel für alles verantwortlich zu machen, wo es eigene massive Probleme gibt. Und ein großes Problem ist wirklich, dass das Mullah-Regime ja immer weniger auch an Akzeptanz in der eigenen Bevölkerung hat. Denken Sie an die ganzen Proteste, die es zu Recht auch gab für Freiheit und Menschenwürde, insbesondere von Frauen in dem Regime. Und worauf man sich dann versucht abzulenken, ist mit Antisemitismus und alles auf Israel zu zeigen. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Funktion, die man nicht vergessen darf. Und wo man die oppositionellen Kräfte eigentlich in den Ländern stützen sollte, die Menschenrechtsgruppen, die Demokratiegruppen, die eben gegen Fundamentalismus hervorgehen.
Michael Lüders, Frage an Sie. Zunächst hieß es ja, der Gegenschlag von Iran und auch seinen Proxys, seinen sogenannten Proxys, Hamas, Hisbollah, Houthis, käme innerhalb von 24 Stunden, das haben die westlichen Geheimdienste so durchblicken lassen, mindestens aber innerhalb einer Woche. Er lässt jetzt weiter auf sich warten. Wie ist diese Verzögerung aus Ihrer Sicht zu erklären? Kommt er überhaupt noch?
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, das zu erklären. Entweder bereiten der Iran und die mit dem Iran verbündeten schiitischen oder pro-schiitischen Milizen einen großen Anschlag vor und diese Anschlagsvorbereitung ist noch nicht abgeschlossen. Dafür würde sprechen, dass die Amerikaner mehr und mehr Kriegsgerät in die Regionen entsenden. Es kann aber auch alles ganz anders sein, dass nämlich die Amerikaner hinter den Kulissen mit dem Iran Geheimgespräche führen, etwa im Oman oder in Katar oder anderswo, mit dem Ziel, einen Deal zu machen, nach dem Motto, ihr greift Israel nicht an und im Gegenzug bekommt ihr Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ob das jetzt so ist oder nicht, das wissen wir nicht. Da müssen wir abwarten. Aber auf jeden Fall scheint hier
massiv Bewegung. Was wir wissen, ist, dass es diplomatische Bemühungen gibt. Natürlich.
Die gibt es.
Von Seiten der USA, Ägyptens,
Katars.
Ich habe es gerade eben schon erwähnt, dass diese Länder eben beide Seiten dazu aufgefordert haben, diese Woche am Donnerstag zusammenzukommen.
Genau. Und die Frage ist nur, der Iran wird auf einen Gegenschlag nur verzichten, wenn es von amerikanischer Seite ein klares Angebot gibt, ein gutes Angebot gibt. Denn die Iraner wissen auch, dass sie den Amerikanern nicht vertrauen können. Es gab ein Atomabkommen mit dem Iran, geschlossen von der EU, von den Vereinten Nationen, von den USA, das dann Präsident Trump bekanntlich 2018 völkerrechtswidrig aufgekündigt hat. Also die Iraner sind nicht so naiv, jetzt blauäugig irgendwelche in Fallen zu gehen. Die Iraner sind, sagen wir mal, bemüht natürlich nicht, die Sache eskalieren zu lassen, weil sie wissen, dass sie Israel und den USA unterlegen sind. Aber dieser Angriff auf Haniyeh in Teheran. Das war der Tropfen zu viel. Das könnte das Fass zum Überlaufen bringen. Es wird eine Reaktion geben, des Iran oder der Hisbollah. Darauf müssen wir uns wohl einstellen.
Wie massiv in einem Wort?
Ich mag es mir nicht vorstellen.
Wolfgang Daub hat uns geschrieben. Er schreibt, Zitat, auch im Westen sollte endlich registriert werden, dass es mit diesen Mullahs, er meint das Regime im Iran, keinen Frieden geben wird. Schon gar nicht, wenn die Achse Teheran, Moskau, Peking weiter ausgebaut wird. Das ist die Meinung von Wolfgang Daub. Und Walter Kuhn hat uns ebenfalls eine E-Mail geschrieben. Er fragt, Zitat, werden wir Deutsche zu Mittätern der rechtsaußen ausgerichteten israelischen Regierung? Wird daraus nicht weiterem Hass der Boden bereitet? Selbst hohe deutsche Berater kritisieren dieses Verhalten der rechten israelischen Regierung. Dabei gibt es eine große israelische Opposition, die diese Militäreinsätze verurteilt. Die Meinung von Walter Kühn. Und dann haben wir einen weiteren Hörer, und zwar aus Berlin. Das ist Herr Kohler, wenn ich das richtig verstanden habe. Schönen guten Morgen, Herr Kohler.
Schönen guten Tag, alles richtig.
Wunderbar, herzlich willkommen. Ihre Frage bitte.
Ja, eigentlich keine Frage, sondern oder meine Meinung ist, dass, wie gesagt, ich bin jetzt kein Freund von Bündnis Sahra Wagenknecht, aber Herr Lüders hat schon in der Hinsicht recht, dass man wirklich die Ursprünge ganz am Anfang sehen muss. Also mit dem Überfall der Hamas auf Israel, habe ich mich selber dann auch mit dem Thema ein bisschen, also überhaupt erstmal beschäftigt, weil es ja immer wieder ein wiederkehrender Konflikt ist.
Ja, das kann man wohl sagen.
Und, dann kam eigentlich eine sehr schöne Dokumentation oder so ein sehr schöner Podcast auf Radio 1, die so ein bisschen diese Hintergründe erläutert haben. Und daraufhin habe ich dann so wieder ein bisschen mehr recherchiert. Und
ja, kommen Sie bitte zu Ihrem Punkt.
Genau. Also wenn man sich sozusagen die Staatsgründung oder die Möglichkeiten Palästina und Israel zu gründen in den jetzigen Gebieten anguckt, ist das ja sozusagen von der UNO sozusagen verabschiedet worden, aber eben unter Ablehnung der Arabischen Liga, würde ich jetzt sagen. Und da gab es zwei wichtige Gründe dafür. Erstmal hatte das palästinensische Volk eine wesentlich höhere also Anzahl an Menschen und ihnen wurde ein kleineres Gebiet zugesprochen. Und wenn man sich die Karte anguckt, zu dem damaligen Zeitpunkt waren diese Gebiete sehr verstückelt und Israel hatte ein einheitlicheres Gebiet. Und ich denke, das ist ein grundlegender Sachen gewesen, die eben auch nicht akzeptabel waren.
Okay, Herr Kula, ich danke Ihnen für den Anruf aus Berlin und vielleicht zunächst Volker Beck dazu und dann
Die Gründung Israels beruht in der Tat auf dem UN-Teilungsplan. Die wurde nicht akzeptiert von der arabischen Seite. Am Tag der Staatsgründung Israels überfielen die arabischen Armee den eben gegründeten Staat. Israel hat diesen Unabhängigkeitskrieg gewonnen. 1949 gab es dann die Waffenstillstandsvereinbarung und auch die Aufnahme des jungen Staates in die Vereinten Nationen. Und damit gilt für den israelischen Staat die UN-Charta. Seine Existenz ist wie die Existenz jedes anderen Mitgliedstaates der Vereinten Nationen durch die UN-Charta geschützt. Und diese völkerrechtliche Grundlage wird aber von einem Teil der israelischen Nachbarn, nicht mehr von Jordanien und Ägypten, aber von den anderen, nicht anerkannt. Und darin liegen die ganzen Ursachen der jetzigen Auseinandersetzung. Hinzu kommt...
Vielleicht aber auch, weil Israel auf diesem Staatsgebiet gegründet worden ist, aber ohne Zustimmung der entsprechenden Player vor Ort. Das ist ja ein Argument, das viele verwenden.
Ja, ja. Wenn man sich mal anschaut, wie die Staatsgründung in dieser Zeit insgesamt lief, dann waren das natürlich eben entsprechende Vereinbarungen zum Teil der früheren Kolonialmächten, zum Teil der Gremien der Vereinten Nationen oder vorher des Völkerbundes. Man kann solche Sachen immer wieder versuchen, rückabzuwickeln. Dann landen wir auch bei uns irgendwann bei der Auseinandersetzung um die schleswig-holsteinisch-dänische Grenze, die auch immer wieder hin und her läuft. Also wer Frieden will, muss aufhören mit dieser Rechthaberei und rückwärts die Geschichte nochmal abzuwickeln und muss sich an die zentralen völkerrechtlichen Prinzipien, zu der die Existenz Israels gehört, genauso wie die Existenz Ägyptens oder des Libanon oder Syriens, davon einmal ausgehen. Und in diesem Rahmen muss man versuchen, eine Lösung für die palästinensische Frage zu finden. Und ich glaube, eine Lösung ist nur möglich, wenn wir die ehemaligen Mächte, die diese Gebiete Westjordanland und Gaza kontrolliert haben, mit in eine Vereinbarung, insbesondere in einer Sicherheitskomponente mit einbezieht. Und wahrscheinlich muss man Saudi-Arabien als unmittelbarer Nachbar, der zwar damals keine Besatzungsmacht war in diesem Gebiet, mit hereinholen, um hier eine Lösung zu finden. Und ich glaube, der nächste Schritt wird nicht sein, ein palästinensischer unabhängiger Staat, aber vielleicht mehr palästinensische Eigenständigkeit und eine Absicherung, dass es keine Feindseligkeiten mehr zwischen der arabischen und israelischen Seite gibt. Auf der Grundlage kann dann auch eine Staatsgründung entsprechend verhandelt werden. Wer über die Geschichte nur redet und sagt, ob das damals hätte anders laufen sollen, nur so rum oder so rum, der will letztendlich nicht diese Zukunftsfragen lösen. Und ich glaube, das ist dringend erforderlich. Das hat der aktuelle Krieg ja wieder gezeigt.
Und da reden wir auch gleich nochmal intensiv drüber. Sven-Christian Kindler, bitte dazu erstmal.
Ich glaube, ich kann mich in vielen, was Volker Beck sagt, zur Geschichtsentwicklung anschließen.
Das glaube ich.
Herr Lüders, Sie haben ja auch gerade gesagt, dass die Ursache eigentlich für den 7. Oktober die Nakba war. Dem würde ich auch nochmal sehr hart widersprechen wollen. Im Rahmen des Unabhängigkeitskrieges und den Israel auf Grundlage des Teilungsplans ja auch dann führen musste, weil die arabischen Staaten den völkerrechtlichen Beschluss der UNO nicht anerkannt haben, kam es eben zu Massakern und Vertreibungen auf beiden Seiten, aber auch von den Israelis und auch von der Vertreibung von 100.000 Menschen im Rahmen der Nakba. Ich glaube, dieses Narrativ wird zu wenig in Israel auch anerkannt. Ich glaube, es ist ein wichtiger Teil, den man anerkennen muss, in einem Rahmen einer Friedenslösung, einer Zwei-Staaten-Lösung. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass ganz viele Menschen zum Beispiel aus arabischen und islamischen Staaten, die jüdischen Glaubens waren, dann vertrieben wurden und geflohen sind, weil sie damit Antisemitismus und Verfolgung bedroht waren. Das wird häufig auch vergessen. Wenn man die im Nakba spricht, muss man auch über die Jüdinnen und Juden leben, die vielfach in der arabischen Welt und islamischen Welt gelebt haben, denen es dann viel schwerer wurde und die dann nach Israel auch ausgewandert sind, auswandern mussten. Ich glaube, das ist Teil dessen. Die Frage ist, wie sehr man über die ganzen historischen Narrative noch reden will und reden muss. Ich glaube, zum Teil muss man das, weil da viele Verletzungen auf beiden Seiten auch sind. Aber nach vorne gerichtet braucht es eine Zwei-Staaten-Lösung, die ist extrem notwendig, auch wenn sie immer unwahrscheinlicher wird, auch wegen Facts on the Ground, auch wegen des Siedlungsbaus. Ich glaube, der ist ein großes Problem. Gleichzeitig erklärt der Siedlungsbau aber nicht das, was am 7. Oktober passiert ist. Das war einfach eine Vernichtungsfantasie der Hamas, die dann in die Tat umgesetzt wurde mit erheblichen, mit massivster, brutaler Gewalt, die dort zum Tragen gekommen ist und die durch nichts zu rechtfertigen ist. Und die man auch nicht kontextualisieren kann und sagen, ist ja klar, aufgrund der Besatzung oder aufgrund des Unrechts, dass die Palästinenser erlitten haben, ist dann das zu rechtfertigen, zu erklären. Ich glaube, das wäre wirklich fatal, weil man das auch in seiner Bedeutung anerkennen muss, wie brutal das eben für die Menschen in Israel ist und was das für traumatische Folgen auslöst. Was natürlich aber nicht rechtfertigt oder nicht dann erklärt, dass natürlich dann zu viele Menschen jetzt auch die Zivilistinnen und Zivilisten jetzt in Gaza sterben. Ich glaube, die israelische Armee muss stärker da auf das Völkerrecht einhalten, muss stärker die humanitären Bedingungen verbessern. Das passiert zu wenig.
Müsste es da nicht auch mehr Druck von Seiten der Bundesregierung geben? Die
Bundesregierung macht das
ja schon. Es ist ja viel Rhetorik, sagen viele, im Spiel. Das heißt, es wird immer wieder dazu aufgefordert, dass Israel stärker die Zivilisten schützen soll und muss und auch die Versorgungssituation im Gazastreifen verbessern müsse. Aber viele Menschen fordern mehr Schritte, nämlich mehr Druck auch auf die israelische Regierung auszuüben. Zum Beispiel, indem Waffenlieferungen gestoppt werden oder finanzielle.
Ja, genau, da würde ich gerade kommen. Es gibt massive finanzielle Unterstützung der Bundesregierung auch für die humanitäre Verbesserung der Lage in Gaza, die extrem wichtig ist. Und Deutschland hat auch keine Kriegswaffen mehr nach Israel geliefert in den letzten Monaten. Wenn Sie sich angucken, was veröffentlicht wird, die Entscheidungen der geheime Bundessicherheitsrat im Namen der Regierung, sich das angucken, sind die Waffenlieferungen nach Israel massiv zurückgegangen, insbesondere was den Bereich Kriegswaffen betrifft. Auch die USA haben zum Teil das eingestellt, auch damit gedroht, dass sie es machen werden. Auch da sind entscheidende Schritte Regierung Biden gegangen worden. Und gerade die Regierung Biden stimmt sich sehr eng ab. Anthony Blinken, Annalena Baerbock stimmt sich sehr eng ab. Und es gibt massiven Druck auch zu Recht auf die israelische Regierung einerseits, aber natürlich auch.
Es gibt viele Leute,
es
gibt viele Leute, die sagen, wenn der Westen, wenn die USA, wenn Deutschland, wenn die anderen westlichen Staaten ihre Waffenlieferungen an Israel einstellen würde, dann wäre der Krieg da ganz schnell vorbei. Was sagen Sie dazu?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die israelische Armee ist sehr stark und hat viele Waffen und es sind ja schon massiv Waffenlieferungen eingestellt worden und auch reduziert worden, um auch Druck zu machen. Andererseits ist aber, wenn Israel keine Waffen mehr aus dem Westen bekommen würde, dann gäbe es Israel heute nicht mehr. Israel hat so viele Kriege führen müssen, sich verteidigen müssen gegen massive Überfälle. Volker Becker hat darauf hingewiesen, gegen arabische Staaten, die Israel vernichten wollten. Also die zu sagen, Israel kriegt jetzt keine Waffen mehr aus dem Westen, generell, ich glaube, im Rahmen dieses Konfliktes ist das deutlich reduziert worden, das ist richtig so und noch notwendig. Aber generell das einzustellen würde bedeuten, es gäbe kein Israel mehr, weil Israel sich leider gegen sehr viele Feinde, siehe Iran, Hezbollah, die Milizen im Jemen etc. verteidigen muss. Und natürlich brauchen wir nicht nur Druck auf Israel, wir brauchen eben auch Druck auf die Hamas, die den 7. Oktober verursacht hat, die bisher auch heute die Kämpfe nicht einstellen will, und auch Druck auf Hezbollah und Iran, die momentan auch massiv zünden. Also deswegen ist es komplex und da kann man jetzt nicht einseitig eine Verantwortung zuschieben. Israel verteidigt sich eben auch auf Grundlage des 7. Oktobers, aber diese Verteidigung heißt eben nicht, dass man das Völkerrecht dann bei der Kriegsführung missachten darf. Deswegen brauchen wir mehr Einsatz fürs Völkerrecht und humanitäre Hilfe.
Michael Lüders, reicht Ihnen der Druck, den die Bundesregierung unter anderem da ausübt oder auch der amerikanische Präsident, US-Präsident Biden, aus?
Also zunächst mal, die Bundesregierung übt keinerlei Druck auf die israelische Regierung aus. 0,0, nada, niente, nothing. Es gibt gelegentlich Besuche von Frau Baerbock in Israel, wo sie sich dann besorgt äußert, aber mehr passiert nicht. Wenn ich Netanyahu wäre, würde ich das freundlich weglächeln. Natürlich würde die Reduzierung der Waffenlieferung in Israel sofort diesen Krieg oder den auch jetzt kommenden Krieg beenden helfen. 1982 war es so, als die Israelis im Südlibanon eingefallen waren und bis Westbeirut vormarschiert waren. Damals hat Ronald Reagan, nachdem die Brutalität zu groß geworden war, mehr als 10.000 Libanesen waren getötet worden, den Israelis damit gedroht, dass er sofort die Waffenlieferung einstellt, wenn die Israelis ihren Krieg nicht beenden. Und daraufhin haben die Israelis ihren Krieg beendet. Es ist so, dass Israel seine Kriege im Nahen Osten nicht führen kann ohne US-amerikanische Waffenunterstützung. Und die Deutschen sind hier Platz 2 in den Waffenlieferungen. Es ist richtig, was wir gerade. Es ist richtig, was Sie gesagt haben, Herr Kindler, dass die Waffenlieferungen an Israel von deutscher Seite zurückgegangen sind. Sie haben aber auch mitbekommen, dass der Bundeskanzler vor einer Woche erst gesagt hat, auf die Frage, ob deutsche Waffen geliefert werden sollten an Israel für den Fall eines Krieges gegen den Iran, dass er gesagt hat, sinngemäß, wir denken in jede Richtung nach, wir haben noch keine Entscheidung getroffen. getroffen. In den ersten 6 Monaten des Gaza-Krieges haben die Deutschen 500.000 Schuss Munition und reichlich Artilleriegeschosse für Panzer geschickt. Es ist schon interessant, sich vorzustellen, dass man in deutschen verantwortlichen Kreisen offenbar glaubt, die richtigen Lektionen aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt zu haben, indem man Waffen liefert, mit denen anschließend dann überwiegend palästinensische Zivilisten getötet werden. Sie haben gesagt, Herr Kindler, dass man den 7. Oktober...
Also, dass Sie ein Problem haben zwischen Angegriffenen und Verteidigern zu unterscheiden, das sieht man ja beim Bündnis Sarah Wagenknecht auch mit ihrer Haltung zum Ukraine-Krieg. Ich finde es wirklich
ein anderes Thema.
Ja, ich glaube auch, dass es...
Bleib mir bitte beim Thema.
Ist ein anderes Thema.
Ein Satz noch bitte.
Ich möchte das schon mal... Natürlich kann man den 7. Oktober kontextualisieren. Das hat ja Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, auch ganz klar gesagt. Dieser Angriff zu verurteilen ist, dass er aber eine Vorgeschichte hat, die zurückreicht bis zur Nakba. Wir haben inmitten der Geschichtsklitterungen, die hier ausführlich dargestellt wurden, versäumt zu erwähnen, dass es unter anderem die UN-Resolution 194 gibt, unmittelbar nach der Gründung Israels, die Israel aufgefordert hat, die Flüchtlinge zurückkommen zu lassen oder wenigstens Entschädigungen zu zahlen.
Diejenigen, die friedlich an der Seite von Israel leben wollen, diesen Nebensatz werden von Leuten, die wie Sie diese Resolution immer anführen, einfach unter den Tisch gekehrt.
Jetzt die Frage ist, wie kommt man jetzt aus diesem ganzen Dilemma raus? Und dieses kann man nicht lösen durch weitere Waffenlieferungen. Ich denke, das Gebot der Stunde wäre für Deutschland erstens, die Waffenlieferung komplett einzustellen an Israel, zweitens einen Staat Palästina anzuerkennen und drittens dafür Sorge zu tragen, dass man gegebenenfalls auch gegen den Willen der israelischen Führung sich internationalen Initiativen anschließt zur Konfliktbeseitigung.
Darf ich dir noch eine Nachfrage stellen?
Ja, bitte. Ja.
Weil Sie reden ja viel und schnell, aber
bei der Gelegenheit erforderlich, dass man mal ein bisschen
Butter bei die Fische. Jeder möchte natürlich seine Position und seine Argumente vorbringen, das ist ganz klar. Aber eine Detailfrage würde ich da gerne nochmal nachschieben. Und zwar, Sie haben ja gerade gesagt, Waffenlieferungen sofort stoppen. Auch auf die Gefahr hin, dass daraufhin die Existenz Israels möglicherweise ganz konkret in Frage gestellt werden dürfte.
Ja, das wird sie doch gar nicht. Ich meine, Israel ist die mit weitem Abstand stärkste Militärmacht der Welt. Israel ist seinerseits ein Waffen- und Rüstungsexporteur. Und die USA sind natürlich nach wie vor der wichtigste Waffenlieferant. Aber wenn sie auch nur androhen würden, wir liefern keine Waffen mehr, wäre der Konflikt beendet.
Israel ist die amerikanische
Regierung, was sie macht, ist, sie kritisiert zwar immer wieder die Führung in Israel, das ist nicht schön, was ihr gemacht habt, zu viele Tote gab es im Gazastreifen, aber die Waffenlieferungen gehen weiter, mit Ausnahme einer vorübergehenden Einstellung der Lieferung von sogenannter Dummerbomben, die massive Tötungen unter den Zivilisten im Gazastreifen herbeigeführt haben.
Also das ist hier widerspricht sich Herr Lüders gerade selbst. In anderen Interviews hat er davor gewarnt vor einer Eskalation, und zwar zu Recht, zu einer Eskalation dieses Konfliktes, weil wenn die Hamas ihre ganzen Raketenreservoire auf Israel abfeuern würde, es auf israelischer Seite natürlich ein massenhaftes Sterben auch geben würde, und das ist eine große Gefahr der aktuellen Konfliktlage. Und wenn man Israel nicht die notwendigen militärische Unterstützung durch Waffenlieferung für den Krieg im Norden liefert, lädt man geradezu die Hisbollah und dem Iran zu einem weiteren Angriff mit ihren Proxys ein. Und deshalb finde ich, dass man Israel hier alles geben muss, um sich gegen diesen Angriff zu wehren. Und gleichzeitig muss man natürlich, und das tut die Bundesregierung auch zu Recht mit meiner Unterstützung, auch Israel daran erinnern, was das humanitäre Völkerrecht bei einer Kriegsführung bedeutet. Und aber wenn man dieses Thema aufruft, muss man vor allen Dingen klar machen, dass die Hamas dieses Völkerrecht ständig mit Füßen tritt, indem sie ihre militärische Einrichtung unter die Zivilbevölkerung pflanzt und dabei UN-Einrichtungen, Schulen, Moscheen und Krankenhäuser nutzt und damit Israel in eine schwierige Lage bei der Kriegsführung bringt, die viel zu viele Todesopfer geführt hat. Aber für diese Toten trägt die Hamas die Verantwortung.
Sven Christian Kindler von Bündnis 90 Die Grünen, die Existenz des Staates Israel, die Sicherheit des Staates Israel ist Staatsräson Deutschlands. Das hat jedenfalls so die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel so definiert. Steht ja nirgendwo im Grundgesetz oder in irgendwelchen Gesetzestexten, so ist es ja nicht. Roderich Kiesewetter von der CDU, der hat jetzt mit einem Vorstoß für Schlagzeilen gesorgt und gesagt, Deutschland sollte auch so handeln, hat er unter anderem auch im Deutschlandfunk nochmal ausgeführt, Anfang letzter Woche, und sollte sich am Schutz Israels beteiligen vor dem Hintergrund dieses drohenden Gegenschlags von Seiten Irans und der Hisbollah, so wie das die USA, unter anderem auch Frankreich und Großbritannien ja auch gemacht haben, im April bei dem ersten großen Anschlag des Iran. Zum Beispiel durch Auftanken von Flugzeugen in der Luft, zum Beispiel aber auch durchaus durch Kampfflugzeuge, die Raketen und Drohnen abschießen, also defensiv, das hat er nochmal betont. Verteidigungsminister Pistorius von der SPD hat gesagt, daraufhin ist für ihn kein Thema. Für ihn ist das nicht vorstellbar, außerdem bräuchte es dafür ein Bundestagsmandat. Was meinen Sie? Müsste sich Deutschland an der Verteidigung Israels konkret beteiligen?
Deutschland hat das ja schon auch gemacht, also da, als der Iran angegriffen hat, Israel zum ersten Mal übrigens mit massivem Angriff.
Im April meinen Sie?
Im April, genau, im April. Hat ja Deutschland sich daran auch beteiligt, zum Beispiel, indem auch französische Flugzeuge betankt wurden. Also es ist ja irgendwie auch, ich glaube, die CDU führt da eine Scheindebatte, indem sie auch Sachen in den Raum stellt, die jetzt heute aktuell gar nicht anstehen. Und ich glaube, die erste Aufgabe der Bundesregierung ist gerade, dass es keinen großen Angriff vom Iran und Hezbollah auf Israel gibt. Und das ist, glaube ich, gerade das Wichtige. Was wäre, wenn Spekulationsdebatten zu führen, die die CDU gerade macht, das, glaube ich, auch so ein Sommerloch-Thema, um sich interessant zu machen. Davon halte ich ehrlich gesagt relativ wenig. Na,
da machen sich andere Länder natürlich sehr konkrete Gedanken darüber. Die USA schicken ihre Flugzeugträger und ihre Tarnkappenbomber in die Region.
Das ist auch richtig so. Ich finde es auch richtig, dass das die USA und Frankreich und so weiter auch machen. Und natürlich stellt sich die Frage auch der Bundeswehr, was man im konkreten Fall dann machen würde. Das ist natürlich eine besondere historische Frage, die sich Deutschland auch da stellen muss. Ich will aber auch jetzt nicht heute darüber spekulieren, weil ich glaube, die Hauptanstrengungen müssen jetzt darum gehen, dass man das verhindert. Das macht die Bundesaußenministerin, das macht der Bundeskanzler. Und ich glaube, das sind die wichtigen Gespräche, die man jetzt führen sollte. Und ich, aus meiner Sicht will die CDU eine innenpolitische Debatte darum führen, die gerade uns nicht hilft.
Ich glaube, wesentlich ist doch, dass man sich mal vor Augen führt, bei aller berechtigten Kritik an der iranischen Führung. Warum eigentlich?
Haben Sie
lässt
Kritik
man
an der iranischen
Israel,
Führung, Eichel Lüders? Ich habe das bisher nicht gehört.
Warum eigentlich erlaubt man Israel beispielsweise einen Angriff zu führen auf die iranische Botschaft in Damaskus, ohne dass es Reaktionen gibt? Stellen wir uns doch mal einen Augenblick vor. Die Russen kämen auf die Idee, eine ukrainische Botschaft irgendwo in einem westlichen Land zu bombardieren. Oder stellen wir uns vor, es gäbe eine Neuauflage der Ermordung von Ismail Haniyeh, der Sorte, dass der ukrainische Ministerpräsident in Berlin weilt und eine russische Drohne bringt ihn um.
Wir werden alle miteinander. Warum nimmt man es hin, dass die Synagoge in Bochum von iranischen Kräften mit einem Anschlag angegriffen wird?
Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun.
Wenn der Iran es macht, dann ist es irgendwie konsequenzenlos.
Also Herr Beck, ich bitte um Verständnis, dass ich nicht jedes Niveau unterschreiten möchte. Aber der Kern des Problems ist, dass wir uns überlegen müssen, kann man tatsächlich gegen den Iran militärisch einen Krieg gewinnen, und das kann man nicht. Es ist unmöglich, wenn der Iran angegriffen wird und die israelische Führung ihr Ziel erreicht, dass es einen Krieg gibt, und diesen Krieg will die iranische Führung. Sie hat jetzt erkannt, dass sie ihre historische Chance hat, das zu tun, was Netanyahu schon seit 20 Jahren möchte. Denn jetzt ist der US-Präsident eine lahme Ente, und im US-Wahlkampf wird niemand Israel kritisieren, geschweige denn Waffenlieferungen einstellen. Die Lage ist brandgefährlich, und ich glaube, die meisten Beobachter unterschätzen, was das bedeutet, wenn hier ein Krieg ausbricht, der den in der Ukraine noch im Länge in den Schatten stellt.
Wir laufen auf das Ende der Sendung zu, aber Herr Wolf aus Würzburg hat uns noch angerufen. Eine Kurzintervention vielleicht, Herr Wolf, bitte.
Ja, ganz kurz. Herr Beck, Sie sind bestimmt ein guter, aber Sie können bestimmt auch ein bisschen kritischer sein. Meine Intervention ist, also ich bin DDR-Bürger, aufgewachsen, pro Palästina, das war bei uns Staatsräson. Seit diesem 7. Oktober, ich weiß es nicht, das ist Wahnsinn. Meine Frage wäre an Sie, an alle Beteiligten. Danke erstmal für die konstruktive Diskussion. Wenn jetzt Israel, Regierungswechsel, dieser Netanyahu, dieser korrupte Mann ist dann weg, und die Israelis sind ja, die wollen ja auch Frieden. Und wenn die jetzt sagen, okay, wir machen jetzt diese Zwei-Staaten-Dings, könnte sich Israel da wirklich sicher fühlen? Ich glaube nämlich bald nicht, weil das wäre doch wieder ein Sieg für die ganzen Hardcore, naja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt so sagen soll, also für diese Islamisten. Würde Israel dann in Sicherheit leben können, wenn die jetzt sagen würden, ja, das wäre mein Ding.
Alles klar, Herr Wolf, ich danke Ihnen herzlich für den Anruf.
Da macht Herr Wolf wirklich einen wichtigen Punkt, dass natürlich die Frage einer politischen Lösung der palästinensischen Frage von der Sicherheitsfrage für Israel abhängt. Und in der Tat, das hatte ich vorhin versucht ja schon anzudeuten, wären die Palästinenser selber gar nicht in der Lage, eine Friedensvereinbarung nach innen durchzusetzen und die palästinensischen Terrorgruppen in Schach zu halten. Wer eine politische Lösung dieses Konfliktes haben will, muss deshalb Kräfte mit in die Konfliktvereinbarung einbeziehen, die diese Fähigkeiten haben und denen Israel auch im Zweifelsfall, wenn die in eine politische Lösung einbezogen sind, zutraut, dass sie sie dann auch einsetzen und entsprechend Frieden durchsetzen. Deshalb bin ich sehr stark dafür, dass man Jordanien, Ägypten und Saudi-Arabien eine stärkere Rolle bei einer möglichen Vereinbarung zuweist und nicht mehr auf diese bilateralen Gespräche zwischen Ramallah und Jerusalem setzt. Die haben in den letzten Jahren nichts gebracht und es hilft auch nicht, die beiden Seiten irgendwie zu vereinbaren. Wir haben doch gesehen mit dem Ukraine-Krieg, papierne Lösungen, die Frieden und Grenzen garantieren, sind nichts wert, wenn es Kräfte gibt, die andere militärische Interessen verfolgen.
Sven-Christian Kindler.
Das sehe ich ähnlich. Ich glaube auch, dass man gucken muss, wie auch jetzt bei der Frage, wie geht es weiter in Gaza. Es braucht einen Waffenstillstand, es braucht die Freilassung der Geiseln, aber dann ja auch eine Wiederaufbauperspektive und eine ökonomische und humanitäre Perspektive für den Gazastreifen im Kontext mit der Westbank. Und dass man dann gucken muss, wie man regionale Akteure, wie eben, glaube ich, Ägypten, Jordanien oder Saudi-Arabien damit reinkriegt. Das will zum Teil die israelische Regierung auch nicht, aber ich glaube, das ist notwendig. Aber auch die Europäische Union und die USA müssen eine Rolle spielen, die extrem wichtig ist, um eine Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung nicht weiter zu unterminieren, weil auf beiden Seiten es da massive Widerstände leider gibt. Aber der Zustand jetzt ist ja auch nicht trauerhaft tragfähig.
Und in einem Wort, sind Sie optimistisch?
Ich bin nicht optimistisch, aber ich bin jetzt auch nicht extrem pessimistisch. Und ich glaube, was notwendig ist jetzt, dass die Verhandlungen am Donnerstag weitergehen und dass man guckt, dass man eine Deeskalation jetzt erstmal verhindert, weil das ist wichtig für alles andere.
Nahost wie heraus aus der Spirale der Gewalt. Darüber haben wir diskutiert hier im Deutschlandfunk mit Volker Beck, dem Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, mit dem Nahost-Experten Michael Lüders und mit Sven-Christian Kindler von Bündnis 90 Die Grünen, stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Nach uns folgt die Sendung Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Eckmann. Schönen Tag.